Willkommen in der neuen Staffel von So redet man da. Folge Nummer, was ich nehme?
36? 36. Du redest mich gerade mit Staffel, denke ich.
Ja, wir begrüßen euch recht herzlich in 2019, zur ersten Folge in 2019. Und man kann ja so in Staffeln denken. Man macht bei uns wenig Sinn, weil es ja nicht aufeinander aufbaut, aber haben wir gedacht.
Das heißt, wir haben jetzt die 36. Staffel und jede Staffel hat eine Folge.
Nein, aber so wäre es die dritte Staffel.
Achso, also momentan ist ja modern, das Ganze in Zehnerblöcken zu machen, ja? Ist dir das schon mal aufgefallen bei den ganzen Serien, Netflix, Amazon und alles drum und dran?
Wir machen 13.
Ja.
Netflix macht 13 Sendungen.
Sie gehen teilweise auch schon auf 10 Folgen runter, was ich katastrophal finde.
Ja, weil es zahlt sich fast nicht mehr aus, dann
eine ja, Staffel richtig, anschauen, gell? Ja, es ist bescheiden mittlerweile. Wo früher Star Trek, Knight Rider, da haben wir, weiß nicht, 30 Folgen gehabt, das war noch was.
24 Folgen waren, glaube ich, in TNG, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, das waren halt nur Staffeln, echte Staffeln.
Ja, Brooklyn Nine-Nine, was ich gerade im Moment schaue, ist auch in 22 Folgen pro Staffel.
Was ist Brooklyn Nine-Nine?
Ja, so eine Comedy-Serie. Geht es um ein New York Police Department, Klamauk, okay. Polizeistation halt. Und die machen halt mit dem Adam Sandberg, glaube ich,
heißt er. Ich kenne Adam Sandler.
Andy Samberg, was weiß ich. Irgendeiner okay. Von denen halt.
Du hast mir übrigens einmal was empfohlen, die Expanse, gell?
Mhm, da gibt es jetzt die dritte Staffel auf Prime Video.
Ja, die haben, sind die ersten zwei auch dort auf Prime?
Nein, die gibt es glaube ich auf Netflix, die ersten zwei.
Nein, ich habe die dort nicht gefunden.
Okay, überraschend.
Ich muss jetzt nochmal schauen.
Nein, ist wurscht. Ja, rechts, ein bisschen rechts von mir. Habt ihr ihn eh schon alle gehört? Ich schalte ein bisschen mehr nach rechts. Ist der liebe Michi. Hallo, lieber Michi.
Servus, lieber Walter.
Ja. Ich hoffe, dass der Netflix jetzt nicht zum Spielen anfängt.
Nein, natürlich nicht.
Expanse.
Und natürlich, wie immer, links von mir, der liebe Walter.
Hallo und herzlich willkommen.
Grüezi auch.
Ja, kann sein. Ich finde es jetzt auch gerade nicht. Vielleicht ist er schon wieder weg.
Schade. Kann ich nichts schauen.
Zumindest ja, auf jeden Fall, das solltest du anschauen. Das ist recht gut, das kann man anschauen.
Gut, was machen wir heute, lieber Wald, in unserer heutigen Folge?
Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, weil ich gerade auf Netflix unterwegs bin.
Walter, geh weg auf Netflix. Fernsehen schon kurz später.
Ja, wir schauen uns wie immer ein bisschen was in rückblickend an, was bisher geschah. Dann machen wir in unserer geschichtlichen Reise weiter.
Und ab jetzt haben wir nur mehr einen Hörer wahrscheinlich.
Nein. In unserer geschichtlichen Reise weiter. Wir wenden uns diesmal dem Ersten Weltkrieg zu, schauen uns ein bisschen überblickshaft an, worum es da gegangen ist und warum es losgegangen ist mit dem Ersten Weltkrieg.
So ist es, mit einer späteren Vertiefung voraussichtlich.
Ja, das
also kann man... Also ihr wollt es nicht hören?
Ja, das kann, dann. Ja aber das kann ja. Man auf alles kann man nicht Rücksicht nehmen.
So ist es, schon aber, weit auf die Hörer.
Nein, gar nicht. Ja. Und was wollte ich sagen? Ja, das ist so ein großes Gebiet, das heißt, das zahlt sich nicht aus, das alles in einer Folie zu machen. Das heißt, wir werden das wieder ein bisschen aufsplitten, weil sonst wird es zu trocken und dann wird es zu heftig.
So ist es. Und dann haben wir etwas Sprachliches, in dem Fall jetzt aus dem Haushalt, sprich wir machen ein bisschen einen Überblick über diverse Küchenutensilien.
Genau, weil Begriff und Sprüche haben wir bisher relativ viele Dinge schon gehabt und jetzt wenden wir uns diesmal der Küche zu und ein bisschen Küchenutensilien. Und am Schluss schmeißen wir euch mit ein bisschen am Lesefu, wo man ein bisschen herumklicken kann, wenn die Links interessant sind. Und ein Sprachkurs wird wahrscheinlich auch dabei sein.
Heute garantiert.
Genau. Ich werde zwischendurch vielleicht ein bisschen weg sein oder so, weil ich bin komme gerade aus der Verkühlung, aus der Kränklichkeit außer und bin.
Ich komme aus der Verkühlung, das ist jetzt sehr gut. Ja, der Walter ist noch ein bisschen angeschlagen, ja. Aber es schaut schon besser aus wie früher.
Ja, jedenfalls, er wird zwischendurch husten und vielleicht rotzen und dann muss er kurz auf Pause schalten.
Dann rede er mal weiter.
Ja, genau.
Oder ich lasse dir das einfach ausschneiden nachher. Das ist
viel lustiger. Ich lasse es einfach drin. So.
Gut, das was
Wichtigste,
bisher geschah?
Das Alter. Wichtigste zuerst.
Das Wichtigste.
Wir haben schlechte Nachrichten. Also wirklich schlechte Nachrichten, nämlich für alle Braunbärenfreunde.
Die sind ja lieb.
Ja. Und zwar die private Braunbärenhaltung ist in Österreich nun endgültig verboten.
ich bin ja erstaunt, Walter. Ich habe bis heute nicht gewusst, dass ich einen Braunbär überhaupt halten darf.
Ja, ja, weiß ich nicht so genau.
Das ist ein Wildtier, das, ja, ich weiß nicht, wie viel Kilo ist und einfach Menschen töten kann, fressen kann. Ja.
Die Amerikaner sagen ja, beim Schwarzbären, also die schwarzen Bären, die sind kleiner. Mhm. Und wenn du die anschreist und so, dann schrecken sie sich und laufen weg. Und beim Braunbären sollst du einfach hinlegen und warten, bis du tot bist.
Das haben wir seit The Revenant, ja, mit dem DiCaprio, wissen wir, dass das nicht die beste Idee ist, ja, ja, dass er dann trotzdem auf die einhockt.
Genau. Deswegen, aber die FPÖ hat endlich durchgegriffen, hat ihr Wahlversprechen eingehalten und hat gesagt, ja, die Hattinger Klein hat sich jetzt um die wichtigen Dinge gekümmert und hat gesagt, Braunbärenhaltung ist jetzt in Österreich endgültig verboten. Danke an die FPÖ.
Die wichtigen Dinge, ja.
Die wichtigen Dinge.
Und was mich interessieren hat jetzt da eigentlich, aber das haben wir jetzt dann nirgends gefunden, wie viele Braunbären werden in Österreich privat gehalten?
Es gibt keine Zahlen dazu. Man geht aber davon aus, dass das gar nicht ist. Und war jemals.
Weil in einem Zoo, ja, oder Tierpark ist das ja okay, ja, da werden sie artgerecht gehalten, ja, mhm, aber kein Privater kann sich an Braunbären, weil man muss der fudern, ja, ja. Was machst du dann? Gehst du zum Bauern und sagst, bitte viel Schaf heute. Ja, nein, nein, sie können ruhig nur leben, ist schon okay. Ja. Was soll das gehen?
Ja. Jedenfalls, Braunbärenhaltung ist leider verboten jetzt. Also ich muss jetzt, was ich jetzt im Bärleben muss jetzt leider in die, ja, freie Wildbahn entlassen. Also ich mache das Gehege auf und schaue, dass ich weit weg bin, wenn er rausgeht.
Ja. Ja. Egal wie, wenn da irgendeiner wartet, dass ich sage, Alter, bist deppert, ja, wenn er so einen Braunbären holt, ja, ja. Was uns dazu bringt, dass Alter eigentlich nicht die beste Idee ist, zu Polizisten zu sagen.
Genau.
Das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen in irgendeiner,
ja,
Folge.
Ja, Alter haben wir schon ein paar Mal gehabt. Mhm. Vor allem in unserer Alter-Folge haben wir, glaube ich, eine ganze Folge gehabt.
Ja, das damals, die Kocher damals behandelt worden ist unter anderem.
Mhm. 100 Euro Strafe wegen Alter, hat er zu irgendeinem Polizisten gesagt. Und das ist jetzt durch die Instanzen gegangen und geht jetzt weiter in die nächste Instanz. Und Alter ist mit Haarwader gleichzusetzen, sagen die Gerichte.
Und da steht, da ist immer ein schönes Foto, wir verlinken das auf wienorf.at. Und da steht nämlich drinnen, highlighted, Polizeibeamte sind keine Haarwader. Ja, es ist okay, wobei, ist Haarwader so negativ? Ja. Man sagt ja, Havara oder Havara geht's da, ja, und das geht's dir wieder negativ, ja, zum Beispiel für geht es dir noch gut, also sprich, geht's dir eigentlich nicht gut, ja, aber ja, find's ein, ja, bisschen komisch.
Jedenfalls hat der Fotograf, das war ein Fotograf, und der hat einfach nur Alter gesagt, hat dann eine Strafe für 100 Euro gekriegt und das geht jetzt eben durch die Instanzen und geht jetzt weiter durch die Instanzen. Was wir bei unserer Alter-Folge nicht bedacht haben, dass Alter eigentlich ein altgriechischer Ausdruck ist.
Ja, jetzt wird es spannend. Der Walter kommt mit den Griechen.
Wenn man auf wiktionary.org nach Alter in einer eigenartigen altgriechischen Ausschreibung sucht, heißt das eigentlich, ich habe gesehen, wahrgenommen, ich weiß. Das habe ich recht amüsant gefunden, dass das irgendwie zusammenhängt. Ja, kommt also aus dem altgriechischen Alter.
Ja, skurril.
Skurril, genau.
Skurril auf jeden Fall. Wir bleiben ein bisschen skurril. Wenn man so ausschaut, es wird grün, die Bäume wachsen, das Gras wächst. Ja. Und die Ersten, die was einen Garten haben, so wie ich, machen sich jetzt da teilweise schon Gedanken über die jährliche Rasenmäherpflege. Es geht aber natürlicher, ohne Benzin. Indem er sich in dem Fall jetzt von einem österreichischen Startup-Unternehmen, das in Niederösterreich angesiedelt ist, nämlich Shared Sheep aus Burgstall, kann man sich, das ist ein Bezirk Scheibs, kann man sich kann man sich Merino-Schafe ausborgen, ja, quasi mieten. Und das ist wirklich ein Unternehmen, da kannst du, man sollte mindestens 300 Quadratmeter Platz haben und man braucht zumindest immer zwei Schafe, weil es sind ja doch ein Herdentier, das heißt, die sollten echt zu zweit sein, ja. Mhm. Kann man sie ausbauen und kann man sich jetzt da ja, wunderbar Schafe in den Garten stellen lassen, ja. Sofern der logisch ist. Also eingezäunt ist und solche Sachen.
Wissen wir, was es kostet ungefähr?
Nein, um ehrlich zu sein, nicht.
Ein Scheibs ist in der Nähe von Amstetten, habe ich gerade nachgeschaut. Also, da oben. Aber es steht nirgends dabei, was es...
Doch, es gibt Pakete, ja, es gibt nämlich Jahrespakete. Das Paket Hans-Peter, ja, das macht 30 Euro pro Monat mit jährlicher Abrechnung. Das Paket Laura ist ein Zwei-Jahres-Paket um 19,90 Euro. Ja. Ich bin jetzt einmal gerade auf der Homepage. Das ist super, ja. Also das heißt, wenn man für ein Jahr das ausmacht, ein Hans-Peter, kostet Winterfutter, ja, weil im Winter geht es gefuttert, ist klar. Mhm. Dann Tierarzt, ja. Hütte braucht man keine, Zaun habe ich, ja. Transport, weil es sollte angeliefert werden. Und ich hätte zum Beispiel gern 5 von den Viechern, ja, kann mir diverse Namen ausgeben. Das heißt, ich komme dann in dem Fall jetzt da auf 212 Euro pro Monat.
Was?
Wenn ich 5 Schafe haben will, ja, na gut, 5 Schafe ist vielleicht doch ein bisschen viel, ja. Na,
ja, aber
gehen wir auf 3. Gehen wir auf 3 Schafe. Sagen wir, ich will 3 Schafe haben, ja, und ich würde, dass die im Winter gefuttert werden, ja, weil so, ich okay, bin so sozial. Ja. Ja, okay. Wobei, nein, ich bin nicht sozial. Sagen wir, ich bin ein Arsch. Ja. Gut, kein Winterfutter, das ist mir wurscht. Ja. Tierarzt interessiert, nein, wohl Tierarzt und Versicherung, Versicherung war nicht schlecht, was ist, wenn was passiert. Ja. Mhm. So. Das heißt, ich habe 3 Schafe mit Versicherungspaket, ja, habe ein Transportpaket, das mir angeliefert werden, zahlt dann 107 Euro im Monat.
Ja, aber es gibt ja, wenn ich jetzt so schaue, 9,90 im Monat, wenn du die auf 4 Jahre bindest, sozusagen.
Genau, das ist das 4-Jahres-Paket, der Paket Ernst Johann, ja, dann wird es günstiger. Mhm. Dann kostet es 45 Euro.
Ja, aber es ist eher eine nette Idee eigentlich.
Du kriegst, ich finde die Idee super cool, ja.
Du kriegst da irgendwie dann die Wolle oder irgendwie klumpert aus der Wolle.
Kannst du dann das Merino-Schaf, die Merino-Wolle ist ja sehr, sehr beliebt, ja.
Ja, weil sie ja so
Eigenschaften, weich, wärmedämmend.
Und die sind nicht so, die ist ja du hast das allergiemäßig gut, glaube ich, oder?
Das weiß ich jetzt nicht, da müsste ich lügen, ja.
Okay. Ja. Ja, aber es ist eine coole Idee. Das ist wirklich eine liebe Idee. Meine, wir lachen jetzt drüber, aber ich finde das eine liebe Idee.
Ja, das ist cool. Bin ehrlich, ob sie es durchsetzt. Sonst, ja, gibt es halt Schafbraten.
Das schmeckt
gar nichts.
Gut. Letztes Mal haben wir noch gehabt, wir haben irgendwas mit Schillingen gesagt. Ne? Wir haben die Österreicher haben noch sehr viele Schillinge im Umlauf.
Ja, Schilling hat es früher auch gegeben in Form von Karte, nämlich sogenannten Wertkarten. Ja, für Telefonie.
In Form von sogenannten Wertkarten. Wir sind ein bisschen eingerostet, kommt mir vor.
Auf jeden Fall, es gibt Wertkarten-Telefonzellen in Österreich, gibt es noch immer welche.
Ja, aus den 1980er Jahren und die funktionieren noch und da kann man noch mit Schilling bezahlen, sagst du.
Ja, da kann man wirklich noch, weil das sind nie nachgerüstet worden auf Euro. Okay. Das heißt, du kannst dort ganz normal mit deiner Schillingkarten rein und kannst deine restlichen Schilling, die du hast, vertelefonieren. Wobei es gibt in Niederösterreich, in dem Fall, der Artikel bezieht sich in dem Fall jetzt auf Niederösterreich, 50 Wertkartentelefone noch, die am Markt sind. Und ich kann mich erinnern, da gibt es so eine kleine Fotoserie, das mit 4 Fotos kann man Entschuldigung, kann man durchklicken. Und da gibt es so diese Motive von früher, das kann man erinnern, die Telefone. Hast du früher auch so Telefonwertkarten gehabt?
Nein.
Es gibt einen Schulausflug oder so, was hat es dir früher gegeben? Haben wir den mitgekriegt? Da gibt es mit jungen Leonardo DiCaprio. Haha, schau mal, geil. 5 Schilling, USA, jawohl. Ja.
Ich kann mich noch erinnern, früher, wir waren noch Pager in. Kannst du in die Pager-Zeit
ja, das ist richtig lang her, ja. Ja, die Pager. Da hat es ja 2 Typen vom Pager gegeben. Die einen, du hast Textnachrichten hingeschickt und auf der anderen beim Pager hast du angerufen und der hat nachher die Telefonnummer gehabt.
Ja. Da hat es tatsächlich so einen Pager-Service gegeben, wo du ihn anrufen hast können. Dann hast du dem erzählt, was du dem für Nachricht schicken willst. Der hat das für dich eintippt und hat der Nummer die Nachricht geschickt.
Geil.
Kann ich mich noch erinnern. Ich finde den nicht mehr. Ich glaube, ich habe den weggehauen, weil ich habe
es so einen Pager gehabt.
Ja, sicher, ja.
Ich kenne es aus unserer Schulzeit, der Patrick, ja, falls du dich erinnern kannst, der aus der Obersteiermark, ja, der hat einen Pager immer gehabt.
Ja.
Und es hat nie jemand mit dem Pager umgehen können, weil immer bist du dann da gestanden und du hast halt die Nummer hinterlassen können, dann hast du das so eintippt. Aber du hast halt die Nummer und ich habe halt nachher quasi den Text, ja, das heißt, weiß ich nicht, 3x5 ist dann eh oder was ist der Teufel, ja, und habe halt einfach so riesenlange Nummern, sind bei ihm nachher aufgeschieden und durchgelaufen, bitte kein Mensch was anfängt.
Oh Gott, die Pager-Zeiten, ja, schön.
Die waren aber lang gerade für Ärzte noch im aktiv und für die
Rettung und Feuerwehr. Ich glaube, die sind noch immer aktiv, glaube ich.
Bist du sicher?
Ich glaube schon. Ich mache mal weiter, weil du da weiter suchst. Du hast noch was gefunden, nämlich eine Gemeinde, Mainviertel will anders heißen. Da hast du gesagt, dir ist aufgefallen, dass das, wie sagt man?
In dem Artikel steht, dass alle 2 bis 3 Jahre es vorkommt, dass sich Gemeinden in Österreich umbenennen wollen. Und das habe ich relativ, finde ich erstaunlich, um ehrlich zu sein, weil ich mir nicht gedacht habe, dass das überhaupt vorkommt. Jetzt durch Gemeindefusionen ist es okay, ja, da macht man Doppelnamen oder ein Name verschwindet und sowas. Gerade in der Steiermark ist das durchaus beliebt jetzt in der letzten Zeit. Aber dass ein Ort so auf die Idee kommt, na, ich heiße jetzt anders, ja, auch wenn es nur geringe Änderung ist, ist doch interessant. Also in dem Fall geht es um Neudorf bei Staats, ja, und die würden jetzt da gerne Neudorf im Weinviertel heißen.
Okay.
Ja, weiter unten, ich finde jetzt ad hoc jetzt da keine anderen Beispiele. Blödsinn.
Maria Enzersdorf?
Ja. Hat den Zusatz am Gebirge gestreichen lassen, zum Beispiel.
Mhm.
Also meistens sind so kleine kosmetische Änderungen, ist jetzt da falsch gesagt, ja. Aber so zusätzliche Regionalsbezeichnungen eigentlich, ja. Aber trotzdem, ich hätte mir das nie gedacht, dass das wirklich so vorkommt. Mhm. Finde ich es doch spannend, ja.
Wohl, aber es hängt, glaube ich, vom Bundesland ab, inwiefern du als Gemeinde deinen Namen ändern kannst. Aber da müsst ihr jetzt lügen, kann jetzt auf die Schnalle auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass da auf jeden Fall irgendwie eine höhere Stelle, das heißt, die Gemeinde kann nicht von selber hergehen und sagen, wir ändern jetzt unseren Namen, sondern sie muss dann entweder bei der Landesregierung oder bei der Bundesregierung das beantragen und dem müssen erst zustimmen.
Okay.
Aber das kann ich jetzt aus dem FF nicht beantworten. Aber ja, gibt es auf jeden Fall. Aber natürlich, wie du sagst, bei uns in der Steiermark ist es jetzt vor allem in den letzten Jahren gewesen durch die Zusammenlegung der Gemeinden, wo es jetzt auch vor kurzem die Diskussion darüber gegeben hat, ob es auszahlt oder nicht, die Gemeindezusammenlegung.
Mhm.
Wo ja dann die Statistiken ein bisschen anders gelesen worden sind. Bei den einen heißt es, wird jetzt teurer und so weiter, bei den anderen heißt es, ist eigentlich unterm Strich gleich geblieben. Ja.
Ja,
aber doch kommt es ja.
Ja. Okay. Übrigens, ich habe jetzt auf die schnelle pagernetz.at gefunden. Das ist der Alarmierungsnetz für Niederösterreich und Wien. Und da verwenden sie wirklich noch Pager, allerdings in dem Fall für die Alarmierung jetzt da.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist in der Steiermark auch.
Also, das habe ich nicht gefunden, aber früher hat es gegeben, ich weiß es auch noch von die Feuerwehr, haben wir so einen kleinen Pager dabei gehabt, der dann höllelaut abgegangen ist für den Einsatz. Ja,
damit er den in der Nacht da aufweckt. Ne?
Der weckt ihn im Grab auf, wenn es sein muss. Ja. wenn wir bei der Steiermark sind, in der Steiermark gibt es ja sehr viel einen großen Automobilcluster, das ist der sogenannte AC Styria. Und die sind halt ein bisschen innovativ und denken halt durchaus über das obligatorische Auto oder Autogebiet hinaus. Und da gibt es jetzt eine Initiative, dass die Steiermark, das zweitsüdlichste Bundesland Österreichs, zur Testregion für autonomes Fliegen werden soll. Ja. Bin ich schon gespannt. Auf jeden Fall die FH Ioneum, die Fachhochschule, arbeitet da diesbezüglich bereits am autonomen Fliegen mit Sensoren und Co. Und wir haben auch an der Technischen Universität Graz, gibt es immer wieder Forschungsprojekte für Robotik und Fliegen und Drohnen. Und es kann durchaus sein, dass im zweiten Halbjahr 2019 im öffentlichen Raum es erste Versuche geben wird für autonomes Fliegen.
Tatsächlich im Dings, weil es gibt ja jetzt die Teststrecke für Flugtaxis, aber mir kommt bevor, das war nur auf irgendeinem Flughafen, oder?
Nein.
Okay.
Das kann ich nicht.
Okay.
Gut, auf jeden Fall, man merkt halt, dass diese neuen Bereiche, neuen Technologien, gerade dieses autonome etwas XY greift ein bisschen um sich. Ich glaube, in Graz hat es einmal so einen Versuch gegeben von der Post, ja, mit so einem autonomen Gefährt, das durch die Fußgängerzone durchgefahren ist und auch Personen hat ausweichen können und so. Also zum Thema Zustellung und so.
Ja, im internationalen Vergleich sind wir da, glaube ich, noch weiter. weit hinten noch
Geschichten, ne? Ja, du musst nur diese ganzen Boston Robotics Videos anschauen. Die sind durchaus beängstigend teilweise. Mhm. Wobei, das ist die Reise, wo es hingeht. Also die Filme Terminator, jo. Es würde mich nicht wundern, wenn wir das irgendwann einmal erleben. Okay.
Weil wir immer wieder über Elektromobilität sprechen. Ich bin ja voriges Jahr so einen Hyundai Ioniq Probe gefahren, das habe ich schon einmal erzählt gehabt. Und da hat mir der Händler gesagt, ich soll, wenn ich ein Auto kaufe, jetzt noch schnell kaufen, weil ich nicht sicher war, ob es Förderungen für Elektrofahrzeuge geben wird in 2019. Mhm. Und das hat sich jetzt geklärt. Ich meine, jetzt ist eh schon eine Zeit her, 6.1. Es wird vom Verkehrs- und Umweltministerium wieder eine Förderung geben, 65,5 Millionen Euro. Man kann sagen, in den vergangenen 2 Jahren waren 14.300 Förderanträge für E-PKWs und E-Zweiräder hat es schon gegeben. Ändern wird sie, dass es eine neue Obergrenze von 5.000 Euro geben wird und maximal 3.000 Euro. Ich glaube, früher waren 4.000 Euro, die du gekriegt hast für E-Fahrzeug, wenn du es neu gekauft hast, und jetzt eben 3.000 Euro. Diesel-Plug-in-Hybriden sind nicht mehr förderfähig, was früher förderfähig waren.
Das wundert mich, okay.
Und die maximale Obergrenze von einem Auto-Anschaffungspreis eben 50.000 Euro.
Das ist, glaube ich, gleich blieb, oder?
Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall 50.000, das heißt, die ganz großen Tesla werden eben damit außerfallen, zum Beispiel.
Und auch das sind ja die, was jeder kauft.
Und auch die Jaguar fallen außer die I-Pace und so. Die sind ja ein bisschen teurer.
Der ist gleich teuer wie Tesla.
Ja, sage ich, also um die 60.000.
Bei dem ist übrigens spannend zu verfolgen, jedes Mal mit jedem Software-Update kriegt er ein paar Kilometer mehr Reichweite.
Ja, dort haben sie das Problem, dass sie ja zwar so einen riesengroßen Akku drin haben, wie beim Tesla, aber bei Weitem nicht die Reichweite schaffen, weil sie von der Software und vom Drivetrain her und so weiter nicht die gleiche Effektivität haben wie die Tesla.
Ja, die Software ist eine Katastrophe. Die Ausstattung, das Design, der wird ja bei uns in der Steiermark produziert, ist echt ein cooles Auto, ja.
Bin ich schon gefahren damit, ist ja wirklich lustiger zum Fahren. Ja.
Firmenchef hatten jetzt noch, aber die Reichweite ist immer lustig, also mit jedem Update, das eingespielt wird, kommen ein paar Kilometer dazu.
Und Wallboxen werden auch weiterhin gefördert. Und was ich jetzt mitgekriegt habe, ist, du hast ja das Problem, wenn du jetzt in einem Mehrparteienhaus eine Änderung machen willst, müssen ja alle Eigentümer zustimmen. Wenn du jetzt mehrere Wohnungen hast und alle in jeder Wohnung ist ein anderer Eigentümer, müssen für Änderungen am Haus alle Eigentümer zustimmen. Das heißt, wenn du in deinem Haus einen hast, der sagt, nein, mir kommt kein Elektroauto ins Haus, dann kannst du halt keine Vorkehrungen treffen. Und da soll es jetzt dann auch Änderungen geben diesbezüglich, dass man sagt, okay, mehr Parteienhäuser für solche Technologiesprünge, dass man da nicht alle ins Boot holen muss, sozusagen. Was durchaus sinnvoll ist, glaube ich.
Ja, das macht Sinn. Das klingt plausibel.
Ja. Ja, und Nutzfahrzeuge und Gemeinden und so weiter, damit habe ich nicht viel zu tun. Ich glaube, das ist ein bisschen weit weg. Aber da kann man nachlesen in unserem Link zur Förderung von der E-Mobilität.
Nee, Österreich ist manchmal eh relativ weit, manchmal nicht so weit. Aber grundsätzlich, wo unser Platz eigentlich derzeit am Planeten ist als Österreich, kann man auch am Link nachschauen, wo wir verlinken. Von der Wirtschaftsleistung her beispielsweise, Österreich ist wirtschaftsleistungsmäßig das 27 auf Platz 27 von den Wirtschaftsleistungen, die es derzeit gibt von den Staaten. USA vor China und Japan.
Da verstehe ich die Grafik nicht ganz, weil sie haben da 193 Länder bei der ersten Grafik.
Ja.
Und wenn du schaust bei der Einwohnerzahl, sind dann 206 Länder. Und wenn du bei der Fläche schaust, sind es auf einmal 224 Länder. Es ist mir nicht ganz klar, wieso das da unterschiedlich ist. Wieso sie da nicht alle betrachten. Vielleicht, weil der Vatikanstaat kein Wirtschaftskapital
hat. Kann sein, du siehst, oder die so? Quelle ist manchmal die Weltbank, manchmal ist das IWF. Ja. Mhm. Das sind andere Quellenangaben jetzt da aufgrund der Grafiken. Und um ehrlich zu sein, die Einwohner vom Vatikan, die Frage, hat der Vatikan offizielle Einwohner überhaupt? Ja, oder kann ich nicht sagen, ja. Weiß ich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall ist das durchaus interessant. Ja, Einwohnerzahl 96. Stelle mit 8,8 Millionen Euro. 8,8 Millionen Einwohner, ja. Und aber interessant, bei der Lebensqualität, ja, Index der lebenswertesten Städte, ja, liegt Wien auf Platz 1 vor Melbourne und Osaka.
Nach wie vor.
Nach wie vor.
Schon seit Jahren, ich glaube seit 2013 fast durchgehend.
Jo, ich verstehe es zwar nicht jedes Mal, wenn ich in Wien bin, ist aber okay.
Naja, du musst die auf der Straße musst nicht wirklich Angst haben. Du hast viel Grün, du hast eine gute Luft, weil es eh immer zieht.
Ja, Wien so pfeift es die ganze Zeit, so ich kriege Schädelweh. Also, ja.
Gut. 1000 Einwohner hat der Vatikan.
1000 Einwohner.
Vatikanstadt.
Geschätzt. Interessant übrigens, auf der Lebenserwartung ist Österreich auf Platz 18 mit einer durchschnittlichen, man, da wird vermutlich Männer und Frauen wieder gemittelt sein, 81,8 Jahre.
Was gar nicht wenig ist.
Ja, wenn man sich anschaut, zum Beispiel Hongkong 84,1, also das ist nicht viel mehr. Mhm. Ja, Sierra Leone dafür 52,2, das ist relativ schnell vorbei. Mhm.
Mordrate sind wir auch relativ weit hinten, gell? Mit Platz 168. Ja.
Ja.
Kann man sich durchschauen.
Kann
Übergewicht, man durchschauen. 113. Platz. Mittelfeld. Oberes Mittelfeld. Sind wir dabei?
Ja. Ja. Ah, das ist der Body Mass Index. Ja, mit 25,6 ist der durchschnittliche Body Mass Index. Na gut, afrikanische Staaten, Eritrea, Osttimor und Äthiopien haben weniger, das kann ich mir durchaus vorstellen. Erstaunlicherweise sind die ersten drei Plätze Cookinseln, Nauru und Niue, Staaten der Südsee.
Mhm.
Also, whatever. Ja, das finde ich interessant. Okay. Gut, dann, wenn du bei uns arbeiten, oder sagen wir so, wenn du als Arbeitnehmer in Österreich dann einmal nicht mehr Arbeitnehmer bist, du bist ausgeschmissen worden, bist gekündigt hast oder wie immer, ist ja die Frage, wie schnell finde ich wieder einen Job?
Und das AMS, das Arbeitsmarktservice, hat jetzt vor kurzem eingeführt, so einen Jobchancenrechner, also ja, wo du beurteilt wirst aufgrund von Berechnungen zu deiner Person, wie schnell du wahrscheinlich wieder irgendwo eingliedert werden kannst und aufgrund dessen wahrscheinlich welche Zusatzleistungen dir offen stehen, also ob du jetzt irgendwie einen Kurs kriegst und so weiter. Und diese Rechnung kann man jetzt auf der Standard-Homepage kann man sich den Rechner anschauen und selbst nachrechnen, was da auserkommen wird, ist natürlich, wird immer gesagt, nur ein Teil der Beurteilung.
Mhm.
Aber wenn ich da jetzt zum Beispiel meine Daten eintrage, dann habe ich 50 bis 70-prozentige Wiedereingliederungschance.
Du hast eine 50 bis 70-prozentige Wiedereingliederungschance? Mhm. Vielleicht liest es falsch, da steht Chance für kurzfristige Arbeitsmarktintegration.
Ja, genau. Das heißt ja wieder Eingliederung, oder?
Ich habe 30 bis 50.
Ach so, bei mir hängt es davon ab, wie viele Tage ich ich war ja auf Bildungsteilzeit.
Ja.
Das heißt, ich habe einen Geschäftsfall beim AMS gehabt.
Okay.
Das heißt, wenn du das anklickst, dann ändern sich schon einmal deine Zahlen. Ich weiß jetzt nicht, während das einfällt.
Das ist ein kompletter Bullshit, weil Bildungsteilzeit oder Bildungskarenz hat ja damit nichts zu tun.
Ja, weil ich bin trotzdem betreut worden vom AMS. Ich weiß nicht, ob sie das da irgendwie dazu einnehmen. Aber sonst wären meine Zahlen gleich wie deine, weil wir haben ja ungefähr den gleichen Werdegang. Ne? Aber ja. Und da ist interessant, wenn man vom AMS länger betreut worden ist, dann ändern sie die Jobchancen, dann werden sie nämlich besser, als wie wenn man kürzer vom AMS betreut worden ist.
Okay.
Mhm. Ja. Keine Ahnung, was das aussagen könnte, aber solche Rechner immer schwierig, weil sie Leute irgendwie einteilen, gell?
Mhm. Ja, wir haben einen Rechner mehr.
Ja.
Und dann vielleicht was semi-interessantes, ich finde es interessant. Wenn man auf Autobahnen unterwegs ist, hat man in der Regel rechts irgendwann so große Tafeln, wo dann die Destinationen angegeben werden. Sprich, wo sind die nächsten Städte, und wie viele Kilometer sind denn noch entfernt. Und da gibt es in Europa anscheinend zwei Systeme, so waren wir bis dato nicht so bekannt.
Mir auch nicht, deswegen habe ich es interessant gefunden. Ja,
und einige die dir anzeigen quasi, also Ort und Distanz ist einmal immer gleich, aber die Antoffeln, wie beispielsweise in Österreich, zahlen quasi den Ort, der was am weitesten entfernt ist, oben und der was am nächsten ist, unten. Und dann gibt es Regionen, wo es genau umgekehrt ist. Sprich, das, was am nächsten als erstes dir als größere Abfahrt entgegenkommt, ist oben und das, was am weitesten entfernt ist, ist unten auf der Tafel.
Und ich bin jetzt, seit ich den Link habe, bin ich im Überlegen, was sinnvoller wäre. Was total überhaupt keinen Sinn macht, dass man sich da so viel Gedanken drüber macht, aber eigentlich sind die näheren Abfahrten schon sinnvoller und sollten oben sein, oder?
Bin ich eigentlich auch deiner Meinung, ja.
Weil wenn ich jetzt unterwegs bin auf der Autobahn, was interessiert mich, wie weit es nach Wien ist? Ich möchte ja eigentlich wissen, wie weit es bis zu meiner nächsten Ausfahrt ist. Wahrscheinlich.
Ja. Das ist, für mich ist es interessant, wenn Wien zum Beispiel ist, dass ich sage, okay, bin auf der richtigen Autobahn unterwegs.
Ja? Ja. Deswegen möchte ich schon das Schild haben, okay, Wien ist irgendwann in der Entfernung, ne? Aber das ist nicht die wichtigste Information zu dem Zeitpunkt,
glaube ich. Definitiv nicht. Also wäre es für mich nicht. Also wird's auch.
Aber es ist trotzdem interessant, dass es da unterschiedliche Systeme gibt. Es gibt ja noch weiße Flecken, weiß nicht, was die heißen.
Da haben es keine Daten oder gibt es keine Autobahn in Bosnien. Nein, auf jeden Fall ist quasi, wenn du so, vom Norden Europas, so du Mitteleuropa durch runterziehst über den Balkan, ja, das ist so quasi eine Schneise. Da ist es so wie bei uns, wo halt das, was am weitesten entfernt ist, oben ist. Und im Osten und Westen, wenn man so will, so versimplifiziert, Europas ist es genau umgekehrt.
Ja, aber auf jeden Fall interessant. Kann man das nächste Mal, wenn man da auf der Autobahn fährt, darauf achten. Ich schaue da jetzt immer drauf. Also ich finde das lustig.
Meinst du, wenn es in Österreich auf einmal zufällig umdreht oder wie?
Nein, das nicht. Aber wenn man mal irgendwann ins Ausland fährt, dann kann man sich das ja anschauen. Weil in Italien zum Beispiel, das wäre ja so ein Land, wo man relativ schnell hinkommt. Ne? Und dort ist es wieder komplett anders. Also komplett, dort ist es halt umverkehrt.
Ich muss ja nachschauen. Ich war jetzt die letzten Jahre immer wieder in Italien, aber mir ist es eigentlich so... Also ja, ich habe es nicht wahrgenommen, dass der Unterschied wäre. Man gewöhnt sich wahrscheinlich einfach dran.
Das stimmt. Gut, damit hätten wir es, was bisher geschah.
Dann hätte ich gesagt, starten wir durch in unsere allseits beliebte Kategorie Geschichte Österreichs. Und wir haben ja das letzte Mal, wie wir es gemacht haben, schon gesagt, jetzt kommt ein bisschen eine Zeit, wo der Walter sich auch ein bisschen mehr einbringen möchte, wo quasi die Monologzeiten des Michis ein bisschen weniger werden. Und wir sind jetzt beim Ersten Weltkrieg angelangt, sprich im Jahr 1914. Walter, was gibt's zum... Also Walter hat sich schon angesprochen, wir werden es ein bisschen allgemeiner fassen jetzt in der ersten Folge, weil der Erste Weltkrieg und seine Geschehnisse sowohl allgemein als auch bezogen auf die Nation Österreich sind sehr umfangreich. Das heißt, es wird sich über sehr viele Folgen durchaus erstrecken. Ja,
Sehr viele auf mehrere
halt. Ne? Ja, mehrere. Sehr viele klingt cooler.
Ja, okay, passt.
Und nein, auf jeden Fall fangen wir heute mal mit einer grundsätzlichen Einleitung zu dem ganzen Thema an.
Ja. Erster Weltkrieg von 1914 bis 1918 in Europa hat Ausgang gefunden, glaube ich, in Österreich und Deutschland.
Ja,
mehr oder weniger, also ja, schon, ja, eigentlich schon, ja.
Im Balkan und
Redmann, ja, aber wir sind ja ausgehend gewesen, ne?
Es hat mit uns angefangen,
sagen wir so. Okay. Kriegsbeteiligte, sagst du am besten irgendwie was? Ich kann dann zum Attentat vielleicht kurz was sagen.
Ja.
Also angefangen hat das Ganze irgendwie mit so einem Attentat, da werden wir jetzt dann nachher ein bisschen dazukommen.
Ja. Also wer war beteiligt? Grundsätzlich, ja, Beginn war mit dem 28. Juli 1914. Die Geschehnisse einen Monat vorher, kommt der Walter gleich dazu. Beteiligt waren das Österreich-Ungarn, das Deutsche Kaiserreich, das Osmanische Reich und Bulgarien. Dann sind in weiterer Folge dann Frankreich, Großbritannien und sein sogenanntes britisches Weltreich, das Empire, hätte ich jetzt da simplifiziert gesagt, dazukommen. Russland, Serbien, die waren ja damals sehr eng bis heute. Belgien, Italien, Rumänien, Japan und nicht zu vergessen die USA, die haben sich dann angeschlossen. In Summe waren es dann 40 weitere Staaten mit annähernd 70 Millionen Menschen, die unter Waffen waren damals. Ja, das heißt, das ist eigentlich eine wahnsinns große Anzahl, ja, an bewaffneten Personen, müssen nicht zwingend Soldaten sein, können auch Partisanen sein, Freischärler, ja, je nachdem, wie man es definiert, aber um die 70 Millionen Menschen weltweit, die damals unter Waffen waren. Und das Ganze hat sich nicht nur in Europa, wo sie beginnt, aber hat sich eigentlich über den Nahen Osten, Afrika, Ostasien und Ozeanien sogar mit Australien entsprechend ausgeweitet.
Ja.
Aber wo kommt's her, Walter?
Der Krieg meinst?
Ja.
Okay, also wenn wir uns jetzt das Attentat anschauen, Attentat von Sarajevo, war es so, dass der Thronfolger mit seiner Gattin,
genau, der Erzherzog Franz Ferdinand,
sehr gut, unterwegs war in Sarajevo.
Genau.
Großes Problem war, seit Monaten ist darauf hingewiesen, er kommt. Das heißt, sie haben eh schon gewusst, wann er kommt. Sie wollten verschiedene Attentate begehen. Das heißt, die haben sehr lang geplant, aber es war nie recht sicher, wann er jetzt genau kommt.
Mhm. Maßgeblich beteiligt war diese Mlada Bosna, ja, das ist eine Untergrundorganisation gewesen, wo auch der spätere Attentäter dazugehört hat. Und was war eigentlich das Hauptmotiv dahinter? Ja? Das Hauptmotiv war damals die Befreiung Bosnien-Herzegowinas von der österreich-ungarischen Herrschaft mit dem Ziel, eine Einigung Südslawiens unter der Führung Serbien. Also Südslawien war ja, also Süd, also BKS, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, ist ja Jug, glaube ich, steht für Süden, ja, und Jugoslawien war ja quasi Südslawien, wenn es so willst. Ja. Der Tito hat das in weiterer Folge quasi auf friedlichen Wege damals unter kommunistischer Herrschaft geschaffen, ja, ein solches Reich.
Ja.
Ja.
Also, es war, sie haben sehr lange eben an dem Attentat geplant gehabt. Es war nie ganz sicher, wann der Thronfolger kommen wird, aber es war sicher, dass er kommt, weil früher war es so, dass der Kaiser immer die Truppen inspiziert hat in Sarajevo oder in den Gebieten. Mhm. Irgendwann ist es umgestellt worden, dass das dann der Thronfolger macht, und das war eben zu dem Zeitpunkt so schon, dass der Thronfolger das machen würde, und ist dann eben zuerst mit dem Zug hinunter, also dorthin gereist, sozusagen. Ja. Und es ist kurz vorher eben dann dazu gekommen, dass gesagt wurde, er kommt jetzt. Und das ist gleichzeitig auf so einen Befreiungstag gefallen, so einen Feiertag, den es in Sarajevo gegeben hat. Mhm. Das heißt, der Tag an und für sich hat keine Bedeutung gehabt, sondern es war jetzt einfach nur Zufall, dass der Thronfolger genau an dem Tag da war. Der Zufall war ein bisschen blöd, weil sie ja davon ausgehen hätten können, dass das jetzt auch so ein herausstechender Tag für die Leute dort ist. Ne? So wie es bei uns jetzt auch ist, ist damals auch die komplette Route bekannt gegeben worden über die Zeitungen, über Wochen hinweg, und Minuten genau, wo das der Autozug sein wird. Mhm. Das heißt, wenn du Attentat planen willst, hast du relativ gute Voraussetzungen. Du weißt, sie sind dann und dann zu der Minute dort und dort. Mhm. Was dann noch dazu zu kommen ist, dass die Sicherheit irgendwie vernachlässigt worden ist. Weil normal ist ja, wenn so ein Drohnenfolger irgendwo unterwegs ist, ist ja relativ viel so Staatspolizei unterwegs und normale Polizei. Und die sind aus irgendeinem Grund, waren es zu wenig, und sind dann noch zusätzlich mit dem Gepäck von der Thronfolger, also von der Gattin irgendwie beauftragt wurden, und sind dann in der ersten Destination dort stehen geblieben mit weiß nicht wie viel Goldschmuck und haben den bewacht und eigentlich nicht die Thronfolger.
Ja, auch blöd.
Das heißt, sie haben sich da ein bisschen zu wenig vorgenommen. Was auch interessant ist, es hat dann im Laufe der Geschichte eben drei Attentatsversuche gegeben.
Okay.
Einer ist davon nicht ausgeführt worden, weil er da war einer der Attentäter, hat eben den Auftrag gehabt, eine Bombe zu werfen. Mhm. Und die Bombe nur zu werfen, wenn er weiß, welches Auto das Auto des Thronfolgers ist. Das hat er nicht ausmachen können, deswegen hat er es sein lassen. Mhm. Wollte sie dann selber umbringen mit einer Zyankali-Kapsel, der hat da auch genommen, also hat zerbissen und hat sie dann in einen Fluss geschmissen. War aber leider altes Gift. Das heißt, er hat nur erbrochen und dann haben sie ihn aus dem Fluss rausgefischt.
Okay.
Dann war ein zweiter Attentat auch mit einer Bombe. Der hat einen Polizisten gefragt, welches Auto ist denn jetzt das Auto vom Thronfolger? Und der Polizist hat gesagt, ja, natürlich das dritte oder was auch immer. Und dadurch hat er gewusst, welches das ist. Hat dann die Bombe geworfen und der Thronfolger hat halt mit der Hand so noch die Bomben weggeschleudert und ist dann hinterm Auto explodiert. Das war das zweite Attentatversuch. Der hat sie dann auch versucht, mit seiner Zyankali-Kapsel umzubringen. Auch wieder nicht geklappt, war auch wieder altes Gift. Hat nicht funktioniert. Okay. Dann waren sie am Rathaus, haben dort mit dem Bürgermeister so ein bisschen herum so offizielle Termin gehabt eben. Und gleich als erstes hat sie unser Thronfolger echauffiert. Was das ist, also was? Aufgeregt. Okay, ich komm da in eine schöne Stadt und als erstes will man mich umbringen. Hat nicht für gute Laune gesorgt sozusagen. Mhm. Ja, ist aber dann gut vonstatten gegangen und sie sind dann weitergefahren vom Rathaus. Und irgendwie hat sie die Route zwischendurch geändert, die sie eigentlich nehmen wollten. Und der Fahrer ist dann falsch abbogen, ist dann draufgekommen, er ist falsch abbogen. Mhm. Der Attentäter mit der Pistole ist dort bei so einem Café gesessen, an der Kreuzung, wo sie falsch abbogen sind. Der Fahrer ist abbogen, hat dann gesehen, er ist falsch abbogen, hat in den Retourgang eingelegt und wohl zurückgefahren und ist da eben ein paar Augenblicke gestanden. Und der Attentäter hat sich gedacht, das gibt's ja nicht, die bleiben jetzt da direkt vor mir stehen, steht halt auf, nimmt die Waffen und gibt zwei Schüsse ab. Mhm. Erster Schuss geht durchs Fahrzeug, wird das Geschoss scharfkantig und bringt die Gattin um und verletzt da den Thronfolger sozusagen. Und der zweite Schuss geht dann eben durch den Hals. Und das ist der Schuss, der dann eigentlich tödlich für ihn verläuft.
Geschossen hat der Gavrilo Princip.
Genau.
Bosnisch-serbischer Nationalist. Geboren, gibt zwar Datum, wo er geboren ist, genau weiß man es nicht, ja. 13. Juli oder 25. Juli 1894 in Oblija, im Bereich Bosnien.
Ja. Ja, aber das war das eigentlich.
Genau. Ja.
Das ist der Ausschlaggebende am Grund, wieso es dann zu den
weiteren Verkettungen nicht kommen
sind. Genau. Gedacht war ja der Krieg nicht, dass er so ein Riesenkrieg werden soll. Ne? Also nicht, ob ich da schon vorgreife, deine Idee, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass die Österreicher schon gedacht haben, jetzt müssen wir den Thronfolger rächen und so weiter. Mhm. Und das war augenscheinlich gar nicht so der Fall, weil der Thronfolger nicht im Reich nicht so gut angekommen ist.
Und er war nicht so beliebt.
Genau, und eigentlich viele gedacht haben, ja, Gott sei Dank ist er weg. Aber das Kaiserhaushalt hat irgendwie reagieren müssen. Und ich glaube, da kannst du dann ein bisschen mehr drüber sagen, ne?
Ja, also grundsätzlich war schon die Trauer durchaus auch da, aber nicht bei allen. Das gilt es durchaus festzuhalten. Was ist dann passiert? Ja? Nachdem das Attentat war, ist er verhaftet worden, ist vorgeführt worden, ja, entsprechend Richtern und Co. Österreich hat aber auch gesagt, die Serben, ihr müsst da ein bisschen mehr Untersuchungen machen, ja, was ist da passiert, ja, wieso ist das passiert, ja, und wo gibt es eine Verkettung Serbiens als solches, ja, also des Königreichs Serbiens, und haben gesagt, sie erwarten sich ja eigentlich eine gerichtliche Untersuchung gegen alle Teilnehmer für diese Verschwörung, für dieses Komplott. Und am 23. Juli ist es unter anderem per Ultimatum gestellt worden, weil Österreich ist damals eher davon ausgegangen, Serbien, ja, das ist so gut, dann ist halt ein Strafauftrag für diverse Soldaten, aber da rollen wir halt schnell rein, wenn es nicht spuren, ja, weil wir wollen eine umfassende Aufklärung des Attentats, wir wollen die Verkettung, wir wollen alle Beteiligten ja hängen sehen, auf gut Deutsch gesagt. Genau.
Also es war nie die Intention, dass man einen europaweiten oder weltweiten Krieg vom Zaun bricht eigentlich.
Nein, überhaupt nicht, ja. Man hat das sie einfach gesagt, das wollen wir so. Die serbische Regierung hat das einmal immer wieder abgelehnt, ja. auch im Hintergrund dessen, dass sie von Russland die Zusage gehabt haben, dass sie militärisch unterstützt werden im Fall eines Falles, ja, wenn es einen Konfliktfall gibt und die staatliche Souveränität vom Königreich Serbien gefährdet ist. Das ist dieser sogenannte panslawische Beistand und diese Verkettung Serbien, Russland, also diese staatliche Freundschaft, die existiert ja bis heute, wenn man runterfährt. Das gibt durchaus immer wieder vom serbischen Präsidenten und vom russischen Präsidenten sprechen gemeinsame Fotos, die irgendwo auf großen Plakaten und so hängen. Also das hat sich bis heute eigentlich durchaus manifestiert. Und da kommen wir eigentlich zu einem Punkt, den was wir gerne heute noch kurz erklären würden, nämlich das Bündnissystem. Das hat ja damals in den 1800 irgendwas hat es glaube ich angefangen, diverse Verkettungen gegeben, wo Staaten miteinander kooperiert haben. Aufgrund diverser Revolutionen im Vorfeld, ja, diverser historischer Bündnisse. Man hat ja, das Habsburger Reich ist ja durchaus bekannt dafür, dass es gewachsen ist, vor allem durch Heirat, ja, und nicht eigentlich durch Krieg. Österreich hat nie wirklich gut Krieg führen können, sondern wir haben auch immer irgendwo hin geheiratet und haben damit quasi Blutsbande geschaffen. Mhm. Und es hat damals den sogenannten Dreibund gegeben. Das heißt, Österreich, Deutschland und Italien waren eigentlich in einer Dreiergemeinschaft, die sich zum Beistand verpflichtet hat. Und es hat quasi ein bisschen so ein Mitbewerbsdreibund gegeben, die Triple Entente. Das war Großbritannien, Russland und Frankreich. Und da ist eigentlich das Spannende, dass Italien und Frankreich ihrerseits wiederum eine Neutralitätsklausel gehabt haben. Das heißt, dass sie sich gegenseitig nicht angreifen. Das heißt, du zwei Bündnissysteme, die eigentlich zusammenarbeiten, im Kriegsfall miteinander kooperieren würden, aber die einen dürfen nicht so wirklich. Ja.
Ja.
Ja. So viel dazu, ja.
So viel dazu.
Genau.
Und die Vereine, passt das einmal für das Erste? Passt,
genau, also da würden wir jetzt einmal stoppen, weil sonst sprengen wir es komplett. Ja. Mhm. Wir werden in weiterer Folge jetzt noch eine Verlinkung zur TVT des ORF machen.
Die ist ziemlich cool, ja, weil da gibt es auch Zeitzeugenberichte, weil das ist ja jetzt doch schon 100 Jahre her.
Ja, da gibt es keine Zeitzeugen mehr.
Genau, und in der ORF-DVD gibt es immer Zeitzeugenberichte und so weiter. Es ist recht gut aufgebaut. Mhm. Wir werden immer wieder ein bisschen drauf zurückkommen, aber das kann man sich, wenn man interessiert ist, natürlich nochmal selber zu Gemüte führen.
Perfekt. Sehr gut. Ich würde sagen, wir beenden das ganze ernste Thema des Krieges und kommen eher zu einer ureigensten Kategorie von so reden wir da, nämlich Begriffe und Sprüche. Mhm. In dem Fall beschäftigen wir uns heute mit den Küchenutensilien. Das ist zwar ein bisschen jetzt ein krasser Schwenk, aber macht nichts. Ja.
Aber es passt thematisch recht gut, weil wir haben ja vor kurzem auf Facebook
Instagram, unsere Häferl.
Und unsere Häferl. Wir haben gesagt, wir möchten gern für uns selber ein paar Häferl machen.
Ja, www.srmd.at/webshop.
Nein, überhaupt nicht. Das kannst du gleich wieder vergessen.
Nein, das ist nur für uns just for fun.
Genau. Ja. Wenn es einer haben will, können wir schon drüber sprechen, dann geben wir das natürlich gern her, das Logo. Ja. Aber eigentlich ist es nicht. So ist nicht dafür gedacht sein, dass wir jetzt da irgendwie.
Nein, wir haben keinen Webshop, Wir haben einfach nur für uns just for fun. Ein paar Kaffeehäferler, Kaffeetassen, je nachdem, wie man will. Genau. Da kommen wir noch dazu gemacht. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt der heutigen
Folge.
Folge, genau.
Genau. Wie ja schon beim Kriegsthema werden wir da auch anfangen und irgendwann später fortfahren. Was uns jetzt am interessantesten auffällt, weil es eben auch thematisch dazu passt. Häferl. Ein Häferl ist eigentlich eine Tasse, so eine Kaffeetasse, wenn man sie ist.
Für Kaffee und Tee, ja. Klassisch aus Keramik.
Genau, 250 Milliliter sind es ungefähr, so dass man sich vorstellen kann mit einem Henkel. Klassisch, das wird bei uns Häferl genannt. Und Tasse ist eher komplett unüblich.
Das ist so Bundesdeutsch.
Genau, so Austriazismus, glaube ich, heißt das. Trinken kann man außerdem aus einem Glasl.
Genau, ja. Das ist ein Wasserglas, ja. Wir sagen in der Regel Glasl bei uns dazu, ja. Mhm. Gibt es in diversen Größenabstufungen. Das Große, was man auch beim Bier verwendet, ja, ist das Krierl, der Krug, hätte man auch gesagt, ja, mit 0,5 Liter. Dann gibt es noch das Seidel, ja, also das kleine Bier, hätte man gesagt, von der Größe her mit 0,3 beziehungsweise ein Pfiff mit 0,2 Liter. Ja. In Köln gibt es auch irgendwas in Deutschland, aber das verwendet man bei uns nicht. Wir sind da eher dann auf der Stamperl-Seite unterwegs und der Stamperl ist also, wo man Schnaps also trinkt.
Genau, im Milliliter-Bereich würde ich schon sagen, aber doch im Milliliter-Bereich, aber im kleinen Milliliter-Bereich, so 3 bis 10 würde ich sagen.
CL. 2 Zentiliter und 4 Zentiliter. Okay. Man sagt 2 Zentiliter für einen Schnaps. Ja. Also Schnaps trinkt man 2 CL. Ja. Und meistens sagt man zum Beispiel auf der Almhütte für Erwachsene und dann meint man einen doppelten, sprich mit 4 Zentiliter. Okay. Weil mit 2 CL kommst du nicht weiter. Also ich trinke, wenn dann für Erwachsene.
Ja, sehr gut. Ja. Das Geschirr, wenn man es also ein Ganzes nimmt, dann sagt man nicht Geschirr, sondern man sagt eigentlich Geschirr. Man lässt das eh weg. Wir streben immer zum Verkürzen.
Genau.
Und wenn man das Geschirr abtrocknen will, dann ist es bei uns zumindest üblich, dass man Geschirrhangerl sagt. Und in der Recherche habe ich das recht interessant gefunden, dass ein Hangerl eigentlich eine komplett andere Bedeutung hat. Mhm. Das Hangerl ist eigentlich ein Wischtuch von einem Servierpersonal. Das heißt, irgendwie der Kölner hat irgendwie so ein Tüchel mit, so Tüchel mit sozusagen.
Und so ein Wiener Ober kann man sich vorstellen. Wie im Café Landmann in Wien, wo der Ober mit weißen Handschuhen, mit der Fliege rumläuft und so ein weißes Tuch quasi über den linken Arm hat.
Genau, und das ist eigentlich das Hangerl.
Ja.
Wird bei uns aber
für normales Geschirrtüchel verwendet.
Ja. Normal wäre das Geschirrtüchel, wie du schon sagst, das Geschirrtüchel und nicht das Geschirrhangerl.
Ja, wobei ein Geschirrhangerl bei uns auch verwendet wird.
Genau.
Also das sind halt zwei Ausdrücke, die zumindest in der Regional in der Steiermark beliebt sind.
Die, wenn man ein bisschen recherchiert, auf osterrichi.org ist das, glaube ich, ist das Geschirrhangerl sozusagen in Wien nicht bekannt. Das kennen die Wiener nicht. Vielleicht haben wir, wenn wir Wiener Zuhörer oder was haben, können die irgendwie ihren Senf dazugeben und sagen, ob das so ist oder nicht. Aber das ist das halt, was meine Recherche ergeben hat. Das habe ich eben interessant gefunden. Ansonsten kann ein Hangerl ein Lätzchen sein. Lätzchen, das
wobei
ist so.
Wir sagen eher Latzerl dazu. Genau. Ja, das ist etwas, was man sie, wenn man sie beim Hals vorn rein tut oder um den Hals hängt, dann
oder
ein bisschen anpotzt oder die Kinder, ja, das sind die Latzerl. Ja.
Ja, genau.
Manchmal nimmt man dafür, gerade ältere Leute, durchaus reicht es, kein eigenes Latzerl zu haben, sondern man bindet sich ein Geschirrtüchel um.
Genau.
Ja, das ist so viel aus dem Bereich, vom Geschirrbereich. Ja. Was haben wir dann sonst noch in der Küche generell? Ja, wenn man beim Tüchel ist, ja, wenn man es größer hat und man möchte damit beispielsweise einen Boden aufwischen, weil man etwas verschüttet, dann ist es der Fetzen, ja, der Waschfetzen auch gesagt. Ja, oder wenn er nass ist, ist es ein nasser Fetzen. Ja.
Der nasse Fetzen ist übrigens auch recht lustig, wenn man sagt, bring mir einen nassen Fetzen, dann heißt das, ich möchte gerne jemanden mit einem nassen Fetzen verdreschen. Also,
weil dann nasse Fetzen schwer ist und wehtut, wenn man damit haut.
Genau. Ich habe da eine Geschäftsidee, nämlich, dass man eingeschweißte nasse Fetzen verkauft. Das heißt, du hast immer im Ladel sozusagen notvoll nassen Fetzen, wenn irgendeiner deppert wird, machst das Ladel auf, reißt die Verschweißung auf und hast sofort einen nassen Fetzen in der Hand und kannst ihn ausjagen. Das wäre meine Geschäftsidee. Also wenn irgendwer Venture Capital für sowas... Bin ich voll dafür.
Ja, brauchst du mal ein Business einschauen. Was haben wir sonst noch in der Küche in der Regel?
Ein Schwammerl oder ein Schwamm, das ist der doppelgleisige Schwamm. Das heißt, oben ist er so gelblich meistens und weich und unten so für Töpfe ausreiben so grünlich.
Genau, man sagt, da machen wir Reibschwammerl dazu. Ja.
Ja. Und dann gibt es aber auch noch das Aluminiumschwammerl, was nur Metall ist, mit dem man dann auch Töpfe ausreiben kann. Natürlich.
Genau.
Nicht beschichtete natürlich, bitte nicht, aber die anderen. Das wäre ein Schwammerl.
Genau. Was man umhängen sollte sich, wenn man damit arbeitet, logischerweise damit ein bisschen anpotzt, ist ein Schürzen.
Mhm.
Und die Schürzen ist umgangssprachlich für Schürze.
Ja. Das Essen legt man grundsätzlich auf ein Brettl oder auf ein Teller auf. Brettl ist ein Brett, ein Jausenbrett. So auch schon bekannt von der Brettljausen, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, im Zusammenhang von Buschenschank. Dollern sind die Teller.
Ja. Und ja. Mit Ö und A.
Mit Ö und A, genau, bei uns so regional. Ja. Da werden wir vielleicht auch, wenn wir dann weiter in die Bundesländer-Sendungen gehen, können wir vielleicht ein bisschen auf die Sachen achten, dass wir dann sagen, habt ihr da andere Ausdrücke dafür? Ne?
Ja, beim Abwasch, was es sonst noch gibt, ja, und du hast das aus Kärnten, nämlich einen Ausdruck, nämlich
die Gschräpen.
Die Gschräpen, ja, das ist die Pfanne.
Ja, oder so Töpfe.
Ja, ist ja der Kärnten-Ausdruck, den haben wir selber noch nie gehört, ja?
Na doch, wenn es mit Kärntner zu tun hast, hörst du das schon. Also, das wird aber dann für die Kärntner-Sendung ziemlich, vielleicht kann der das dann besser aussprechen, die Gschräpen. Das Waschbecken in der Küche ist die Abwasch.
Ja, die Abwasch in dem Fall. Man macht in der Abwasch, also den Abwasch.
Genau.
Ja.
Und wenn man in der Küche irgendwo nicht aufkommt, dann nimmt man ein Schammerl oder ein Schammi. Das ist ein kleiner Hocker, dort steigt man auf, wenn man zu den Töllern oder zu den ganz weit entfernten Dingen nicht aufkommt.
Genau. Ja. Moderne Leute haben heutzutage so eine zweistufige Leiter, die es überall zum Kaufen gibt. Ja,
oder so ein Schammerl, so wie ich.
Unter der Tisch. Ja, da war halt der Schammerl da hinten, stimmt. Unter seinem Schreibtisch.
Ja, zum Viersaufi halten.
Cool. Ja, genau.
Gut, das haben wir von der Küche. Küche, Küchenutensilien. Und jetzt schauen wir noch kurz zum Lesefu. Da möchte ich euch gern einen Link mitgeben. Und zwar eine Webseite visalist.io. Wenn man da drauf geht, dann gibt man ein, aus welchem Land der Pass stammt, der eigene.
Okay, muss man das ausschreiben oder wie geht denn das?
Bei mir sagt er automatisch Austria und dann klickst du auf Let's Go und dann siehst du für die meisten, wenn nicht alle Länder, welche Visa-Voraussetzungen du hast für mit deinem Passport, wenn du in dieses Land reisen willst. Wenn du jetzt zum Beispiel nach Argentinien reisen willst, dann hast du ein freies Visa für 90 Tage, du musst also nichts machen. Das heißt, du kannst dir anschauen, wo will ich hin, in welche Region zum Beispiel. Und mit meinem Passport, also mit meinem Reisepass, was muss ich dann für Voraussetzungen erfüllen? Muss ich da vorher irgendwie im Konsulat anfragen und ein Visum beantragen oder kann ich eh irgendwo hin?
Ah, okay. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach China möchte, Visa-Details, Visa required.
Genau, also du musst wirklich ein Visa anfordern.
Maximal Aufenthalt 30 Tage, nach 90 Tagen läuft es ab, bla bla bla, was du alles brauchst. Und du kannst sogar, und dann noch netter, das ist sicher der Business Case dahinter, apply for Visa. Ja, das heißt, du kannst da sicher irgendwie über ein bisschen Euro-Einwurf das Ganze gleich.
Interessant ist das vor allem für so Visa-Dinger, vor allem in Russland, wo du ja eine Krankenversicherung nachweisen musst und so weiter, bevor du Visa kriegst überhaupt. Mhm. Aber ich habe die Seiten recht interessant gefunden, weil das eben das so schön aufschlüsselt. Ich glaube, die Daten holt es aus Wikipedia und anschließenden Seiten.
Okay.
Also hat 193 Länder jetzt gefunden, wo man mit unserem Reisepass hin könnte. Ne? Ist recht eine interessante Idee. Ist mir so auch noch nie untergekommen und nachdem ja viele Leute gerne reisen, habe ich gedacht, das ist vielleicht interessant. Nein,
das ist durchaus. Also ich habe jetzt einen Anwendungsfall diesbezüglich, was Business Trips in Fernost betrifft. Ja. Das ist durchaus interessant zum Nachschmücken.
Ja. Das wollte man euch geben als Lesefu. Damit hätten wir es auch schon geschafft für heute.
Genau. Sehr pünktlich. Jetzt gibt es im Anschluss noch einen kurzen Sprachkurs.
Genau. Und dann hören wir uns das nächste Mal, oder? Kommentare und so weiter bitte entweder am Blog zur Sendung auf www.srmd.at oder über die Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter, einfach melden. Wir freuen uns. Ansonsten per E-Mail an kontakt@srmd.at.
Perfekt.
Perfekt.
Dann bis gleich im Sprachkurs.
Bis gleich im Sprachkurs. Sprachkurs. Heutiger Sprachkurs wird sich mit unseren Küchenutensilien beschäftigen. Fangen wir mal an, nämlich wenn man irgendwo raufsteigen will, weil man zu klein ist.
Dann hat man Schammerl bei uns.
Genau. Schammerl.
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 In der Küche in Kärnten, wenn man auf Schammerl aufgestiegen ist und was runterholt, holt man auch der Pfanne runter. Ja? Und in Kärnten nennt man dazu das Ganze Gschräpen.
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 Und wenn man was ausgeschüttet hat, oder man irgendwie was wegwischen will oder man sie nicht anpotzen will, dann verwendet man Hangerl.
Genau, und der Hangerl verwendet man auch zum Beispiel, um das Geschirr dann abzutrocknen.
Genau. Hangerl.
Hangerl.
Hangerl. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. So reden wir da.
Baba.
Baba.